Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Theater-Podcast für die Dame, die weiß, Halloween ist zwar vorbei, aber Ghosting bleibt. Heute zu Gast Dr. Albrecht Dümling. Er ist Musikwissenschaftler und Musikkritiker, war lange beim Tagesspiegel tätig. Er schrieb Bücher zum musikalischen Urheberrecht, Musik hat ihren Wert, sowie zum Musikerexil in Australien unter dem Titel Die verschwundenen Musiker und zuletzt ein Buch über die Jazzband Weintraub Syncopators. Seit 1990 Vorsitzender des Fördervereins Musica Reanimata, der sich für NS-verfolgte Komponisten und ihre Werke einsetzt. 2021 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Albrecht Dümling sieht von musikalischer Seite und von seiner Arbeitsbiografie aus auf die Trennung von ernster und unterhaltender Kunst und hat eine interessante Perspektive auf die Dinge, unter anderem auch darauf, wie wichtig diese Trennung zum Beispiel im Bereich der GEMA ist, also wenn es darum geht, wer wie für seine kompositorische Arbeit bezahlt wird. Wir berühren in unserem Gespräch in ziemlicher Dichte viele Aspekte des Themas. Es ist vielleicht ein wenig ein Overkill, aber das kann ja auch Spaß machen. Also viel Spaß beim Gespräch mit Albrecht Dümling. Wenn Sie jetzt hören, Sie sind ja Musikspezialist, Trennung von ernster Musik und unterhaltender Musik. Was wären so Ihre Gedanken dazu?
Ja, dann denke ich daran, dass ich meine Doktorarbeit bei Karl Dahlhaus geschrieben habe zum Thema Arnold Schönbergs erster atonale Liedzyklus, das war das Buch der Hängenden Gärten, nach einem Text von Stefan George. Stefan George, ein hoher Priester der Dichtkunst, absolut esoterisch, luxuriös, der war ein Säulenheiliger. Und Schönberg hat sich selbst auch als eine Art Heiligenfigur, als eine Art Jesusfigur gesehen, er nannte sich Meister, er wollte von seinen Schülern wie angebetet werden, das waren seine Jünger. Und ich habe also promoviert bei Dahlhaus. Und etwa gleichzeitig, während ich daran schrieb, kam ein Anruf von Helmut Kindler und hat gefragt, Herr Dümling, ich habe von Ihnen einen Aufsatz gelesen über Hans Eisler und Schönberg und ich mache gerade einen Sammelband aller Uraufführungskritiken von Brecht-Stücken und ich denke, Sie wären derjenige, der schreiben könnte, Bertolt Brecht und die Musik. Da habe ich gesagt, Herr Kindler, eine große Ehre, ein Buch für den Kindler-Verlag zu schreiben über das Thema, aber ich bin gerade bei Schönberg, das genaue Gegenteil. Das war also das Esoterische. Und Brecht hat ja dem Volk aufs Maul geschaut, was singen die Leute? Und er hat ja Gitarre gespielt, Kneipen und gesungen. Und sagte, nein, wir müssen das gleichzeitig machen. Denn sie müssen ja noch Ernst Busch interviewen, Paul Dessau interviewen, Theo Lingen und andere, die mit Brecht im Brecht-Theater gespielt haben.
Das vergisst man nämlich immer, dass Theo Lingen auch bei Brecht gespielt hat. Ich kenne den natürlich immer nur aus diesen Pepe-Pauker-Schreck-Filmen, aus diesen schrecklichen, aber der hat natürlich diesen Brecht-Hintergrund.
Der hat bei Brecht in der Mutter mit Helene Weigel. Und Theo Lingen hat ja dann auch die erste Frau von Brecht geheiratet. Also der hat, nachdem Brecht leider dann nicht sehr treu geblieben ist, hat sich dann, sie war Opernsängerin, das ist auch ein Thema für sich. Ich habe also dieses Buch geschrieben, Brecht in die Musik, und fand das hochinteressant. Ich war ja dann in Augsburg, habe die Jugendfreunde von Brecht gesehen und die Freundinnen, die ihn so verehrt hatten, die er dann wieder zum Stich gelassen haben, aber die trotzdem von der Figur Bertolt Brecht fasziniert waren. Und dann habe ich einerseits das gemacht und dann am nächsten Tag eine ganz andere Welt, diese esoterische Kunst von Schönberg und von Stefan George. Stefan George, der Musikfeind wurde, weil er gesagt hat, die Musik ist eine sinnliche Kunst, es ist eine weibische Kunst, die zersetzend ist. Er sucht das Männliche, die Skulptur ist männlich, der Vers, das Strenge, die Form. Er hat ja dann richtig die Frauen gehasst. Die Kunst, das können nur Männer, Geist ist geistfähig und die Frauen sind sexuelle Wesen, die kann man gar nicht ernst nehmen. Und da hat er auch überhaupt nicht gewollt, dass man seine Gedichte vertont. Also er war gegen, er sagte, die Musik zerstört das Versmaß. Also das war eine total andere Welt. Ich habe mich dann also auch Leute getroffen, noch Angehörige des George-Kreises. Es war so, die George-Gedichte hat der George-Kreis in einem eigenen Raum gelesen, der Ersatz für das Musikzimmer. Kein Musikzimmer, wo der Konzertflügel, sondern ein Raum, das Lesezimmer. Und dort zog man die Schuhe aus, hat eine Kerze angezündet und da waren nur Männer zugelassen. Und diese hohe Lyrik, und man hat dann diese Lyrik in einem priesterlichen Ton vorgetragen, so ähnlich, also wie in der Kirche hat man dann die Verse und so weiter. Es gab sogar...
Klingt ja fast wie Piero Lunaire eigentlich schon, ne? Muss man ja sagen.
Es gab dann auch eigene Erklärungen, wie man das zu lesen hat. Hersagen, rezitieren ist das Hersagen. Jedenfalls, ich habe beides nebeneinander gemacht und das denke ich jetzt für eine ernste Kunst und populäre Kunst, würde ich sagen. Populäre Kunst bei Brecht, wobei er dann auch natürlich ganz hoch Ernstes gemacht hat. Aber er hat eine große Sympathie gegen die bürgerliche Kunst, der Brecht in Augsburg. Und er hat ein großes Problem. Er hat eigentlich die Oper geliebt, aber hat dann eben die Dreigroschenoper als eine Art Volksoperette, wo er das heruntergesungene Material, dann Foxtrotz und Bänkellieder, er war ja in Kneipen, Bänkellieder, das hat ihn fasziniert. Das war für mich nebeneinander die Bänkellieder, die Brecht bewundert hat, die Klampfenlieder, Haus Postille, das waren die Lieder, die man in der Kneipe singt, wo man dann frei improvisiert, wo man dann neue Verse, je nach Situation, dazu improvisiert. Und an der anderen Seite Stefan Georg mit den festgemeißelten Versen.
Und die Schönberg-Vertonung.
Die Schönberg davon vertont hat. Das denke ich jetzt, also eine lange Antwort, was denke ich, populäre Kunst und bei Brecht und auf der anderen Seite die hochartifizielle Kunst. Wenn es für die Menge ist, ist keine Kunst. Das war ein Spruch von Schönberg. Wenn es für die Menge ist, ist es nicht Kunst. Kunst ist immer elitär. Der große Künstler waren immer Jahrhunderte voraus. Auch Beethoven sagt, er wurde nicht anerkannt zu seiner Zeit. Die Größten wurden nie anerkannt. Ich schreibe für ein künftiges Publikum, mich interessiert gar nichts, sagt er.
Ja.
Er war natürlich schon interessiert, ob das natürlich ankam. Deswegen hat er ja dann den Verein für musikalische Privataufführung gegründet in Wien, wo Kritik nicht zugelassen war. Und man durfte nicht klatschen. Man durfte einen Beifall, man hat dann diskutiert, wie war das denn? Das war das Ideal.
Das finde ich, erstmal finde ich total interessant, dass Sie, das ist sozusagen dieser Gegensatz Brecht zu Schönberg, Sie jetzt aufmachen, weil auf den ersten Blick würde man Brecht natürlich heute eher so in die E-Kategorie stecken, in die ernste Kategorie, ne?
Noch eine andere Kategorie kommt da rein. Das Autonome, zumindest von der Behauptung her. Die ernste Musik als autonome Kunst. Das Kunstwerk existiert für sich, ganz egal, das ist in den Noten, das Kunstwerk. Und die funktionale Kunst ist erst, die funktionale hat eine gespinnte Funktion. Die Kirchenmusik dient dem Gottesdienst, dem Gläubigen. Chormusik dient dem, dass man gut singen kann. Operette dient der Unterhaltung. Also das gibt es Funktionale, da ist die Funktion im Vordergrund. Und bei Brecht ist auf jeden Fall die funktionale Kunst. Die dient einem bestimmten, einem politischen Zweck. Arbeiter zu belehren, im Endeffekt sie so zu weit zu bringen, dass sie vielleicht revolutioniert, dass sie sich politisch engagieren, dass sie in eine politische Partei gehen. Das Belehrende bei Brecht war ein Funktional, eine Funktion. Er wollte belehren, er wollte das Publikum belehren. Zum Teil auch unterhalten, er wollte es auch unterhalten. Aber belehren war noch wichtiger. Und er hat das Lehrstück geschaffen, die Maßnahme, die Schuloper, der Ja-Sager, das Lehrstück vom Einverständnis, der Lindbergh-Flug. Das habe ich in meinem Buch beschrieben, wie das stufenweise, wie er dann von dem Musikpädagogischen zum politisch-pädagogischen kam. Und das Musikpädagogische, da war Paul Hindemith ein guter Partner und Kurt Weill. Aber bei dem politisch-pädagogischen, das war dann schon zu viel. Da ist dann Weill abgesprungen, da kam Hans Eisler und Paul Dessau. Das waren dann die richtigen Komponisten.
Und Schönberg ist natürlich gar nicht pädagogisch.
Und Schönberg, die Musik war nicht pädagogisch. Er war ein sehr guter Kompositionslehrer. Aber die Musik, seine Musik war überhaupt nicht pädagogisch. Es hat ihn angeblich nicht interessiert, ob es überhaupt verstanden wird. Angeblich. Es gibt also zwischen seiner Theorie und der Praxis gibt es durchaus große Unterschiede.
Ja.
Er hat auch behauptet, er wüsste gar nicht, welche Texte er vertont hat. Er hätte sich nur interessiert für den Klang der Worte, behauptet er. Und das ist eine Periode, da schreibt er einen Aufsatz, mein Verhältnis zum Text, in dem Jahrbuch Der blaue Reiter, wo er sich mit Kandinsky verbunden gefühlt hat, wo er sagte, Textvertonung, Ausdrucksmusik, das ist romantisch. Ich bin kein Roman, ich bin ein Moderner. Und der Moderne ist abstrakt. Ich will abstrakt. Er wollte abstrakt sein, er war nicht abstrakt. Und da hat er dann gesagt, ich habe nur den Klang der Worte gehört. Das andere das ist Unsinn. Ja. Ich habe dann eben in meiner Doktorarbeit genau nachgewiesen, dass ihn diese Liebesthematik in dem Buch der Hängenden Gärten, das ist eine tragische Liebesgeschichte, dass das ihn deswegen auch interessiert hat, weil in dem Moment seine Ehe zerbrochen ist. Er war am Rande des Selbstmords. Und meine These ist, dass das nicht, wie Adorno schreibt, die Tendenz des Materials, sondern allmählich immer mehr Chromatik nach Richard Wagner und dass dann der Grundton allmählich weggeht, sondern dass es entscheidend war, dass er sein eigenes Ich verloren hat. Er brauchte einen neuen hohen Priester, an dem er sich aufrichten konnte. eine Vergottung der Kunst. Und das war das, er hat ein künstliches Ich geschaffen. Das ist psychoanalytisch sehr interessant, wie er im Testament sich selbst nicht mehr als Mensch gesehen hat, sondern als eine Art Gott. Ja. Er hat sich als Gott gesehen. Ja. Und die göttliche Figur, die Arnold Schönberg heißt, hat mit der empirischen Perfektion nichts zu tun. Er hat sich eine neue Figur geschafft, die er dann sein wollte, die er dann war. Und hat gesagt, ein Arnold Schönberg ist ein göttliches Wesen.
Der Konflikt der Wiener Schule, Arnold Schönberg zwischen Walzer, Operette und Atonalität. Das war so ein Ding, das war so ein Titel, der mir hängen geblieben ist, ja. Auch wegen diesem Unterhaltungs-, können Sie da vielleicht mal ganz kurz was drüber sagen?
Ja, also
was,
ja, ja.
Das war wie hängt Schönberg da drin in der Operette?
Ja, Schönberg hat sich mit Operette befasst, nur weil er leben wollte. Mhm. Schönberg kommt aus einer sehr armen Familie, einer jüdischen Familie in der Leopoldstadt, das Judenviertel in Wien, an der anderen Seite der Donau, und hat dann, um Geld zu verdienen, in einer Bank gearbeitet und hat dann sich nahe gefunden zur Sozialdemokratie und hat dann Schriften von Karl Marx gelesen und hat dann Arbeiterchöre dirigiert, marxistische Arbeiterchöre. Und das Verrückte ist, dass ich die einzige Quelle dazu in der Bibliothek, in der New Yorker Bibliothek eines der reichsten Männer in den USA gefunden habe, John Pierpont Morgan. Und da fand ich einen Brief von 1896, wo er eine marxistische Ästhetik ausformuliert. Schönberg hat dann aber schnell gesehen, er lernte dann einen Adligen kennenlernen, dessen Schwester geheiratet hat, Alexander Zemlinski, und hat sich dann davon entfernt und hat dann Streichquartette geschrieben und höhere Kunst und hat aber, um leben zu können, Operetten instrumentiert, hat Geld verdient. Hat dann bei dem Kabarett Überbrettl mit Ernst von Wollzogen, ging nach Berlin und hat dort versucht, Unterhaltungsmusik zu schreiben.
Und wie lief das?
Die sind gar nicht schlecht, aber die sind immer doch noch ein bisschen schräg. Also ja, also er konnte ganz leicht, konnte er nicht. Er hat Johann Strauss bewundert. Eigentlich sagte er, Mensch, der konnte es. Ich kann nicht leicht schreiben. Das Unterhaltsamste war dann Pierrot Lunaire, ja. Diese Melodramen. Und er hat dann diesen Verein für musikalische Privataufführungen geleitet, gegründet, nach dem Ersten Weltkrieg 1918. Und da brauchten sie auch Geld. Und da haben sie einen bunten Abend veranstaltet. Und dann hat er seinen Schüler gesagt, Geld muss reinkommen. Wir gestatten uns, wir instrumentieren die schöne blaue Donau für ein Kammerensemble. Das ist eine exquisite Bearbeitung, damit hat er Geld verdient. Und auch Anton Webern hat Operetten dirigiert, aber voll Abscheu. Ja. Also es musste sein, um Geld zu, um zu überleben.
Was ich ja sehr liebe, ist diese Hindemith, ich weiß gar nicht genau, was da der Hintergrund ist, aber diese Hindemith-Komposition, Vorspiel des Fliegenden Holländers, gespielt von einer betrunkenen Kurkapelle am Sonntagnachmittag in irgendwie.
Ja, ja.
Das ist wahrscheinlich so ein bisschen sowas in der Art, oder? Also,
Nee, das war anders. Das ist diese Instrumentierung von Wiener Walzern, das ist durchaus seriös. Das ist nicht parodistisch, überhaupt nicht. Und damit, das wurde versteigert, und damit kam wirklich Geld rein in die Kasse. Das war das Entscheidende. Schönberg hat sich schon für Chaplin-Filme interessiert, aber er hat gesagt, das hat mit meiner Musik überhaupt nichts zu tun.
Haben Sie irgendeine Theorie davon, wo in Deutschland diese Unterscheidung und diese Einteilung herkommt?
Das entsteht, also diese Unterscheidung beginnt mit der Unterscheidung nach Gattungen. Früher hat dann ein Komponist sowohl unterhaltsame Musik geschrieben, als auch Konzertmusik. Das hat sich dann mehr und mehr getrennt, dass dann Komponisten nur noch Wirtshausmusik geschrieben haben. Und das ist auch natürlich auch eine soziale Frage. Um dann ein Musikstudium zu leisten, musste man Geld haben. Musste ein Stipendium haben, um symphonische Musik schreiben zu können. Das ist eine lange Ausbildung. Viele Musiker, die sogenannten Bierfiedler, die haben dann einfache Melodien geschrieben. Das hat gereicht für so ein Tanzmusik, also für eine schlichte Unterhaltungsmusik, das war Unterhaltungsmusik. Die haben sich selbst auch als Unterhaltungsmusiker verstanden. Die haben sich nicht gewagt, das war eine andere soziale Stufe. Auch innerhalb der Komponisten war das eine andere soziale Stufe. Mhm. Und die Musik war ja ein Mittel des sozialen Aufstiegs. Das ist sehr wichtig. Für viele jüdische Musiker war die Musik eine Ebene, wo sie dann in die höheren Sphären aufsteigen konnten. Manche haben es nicht geschafft, die waren immer nur Unterhaltungsmusik. Und die Operette war dann auch eine etwas niedere Form der Unterhaltungsmusik. Das ist so geblieben. Und das hat sich erst recht stabilisiert, diese Trennung, als dann 1903 die Genossenschaft Deutscher Tonsetzer gegründet wurde durch Richard Strauss und Hans Sommer, wo sie eben gesagt haben, das ist ein Unding, eine Unverschämtheit, wie unsere Operettenkollegen, die schreiben eine Operette nach der anderen und wir schreiben ein ganzes Jahr an einer Sinfonie und an einer oder zwei Jahre an einer Oper. Und das haben sie Wert gelegt, dass sowohl Aufführungsrechte, dass die nicht nur auf einmalig von den Verlegern Geld bekommen, sondern dass sie mit per Aufführung auch was bekommen. Und das war die Genossenschaft Deutscher Tonsetzer und die GDT und dann die AMRE, wo das abgerechnet wurde. Und 1912 haben dann die U-Musikkomponisten gesagt, wir wollen aber auch Rechte haben. Man muss also schon sagen, dass die Urheberrechte, der Deutsche Reichstag hat die Urheberrechte zur Unterstützung der ernsten Musik geschaffen. Dann haben sich die U-Musikkomponisten da reingehängt. Gesagt, wieso, wir sollen doch, das ist auch gearbeitet. Und es gab die ganze Zeit in den 20er Jahren diese Spaltung zwischen E- und U-Musik. Dann gab es natürlich, könnte ich jetzt lange reden, ja. Dann gab es natürlich auch eben bei Hindemith, die sagten, wir wollen auch unterhaltsam komponieren. Aber sie haben dann in die Klaviermusik, die Suite 1922, einen Foxtrot eingebaut, aber als Kunstmusik. Ja? Ähnlich wie Mozart in seinen Streichquartetten ein Menuett hatte oder einen Walzer auch. Und Les Six Poulenc Millot.
Aber das haben sie nicht gemacht, um urheberrechtlich kategoriert zu werden. Das war einfach nur ein Kunst.
In Frankreich gab es diese Trennung, da ist die Gesellschaft als SACEM. Die ganz wichtige Unterscheidung und die spezifische Förderung der E-Musik ist ein spezifisch deutsches Moment. Und das finde ich das ganz große Verdienst von Richard Strauss, dass er das so geschaffen hat. Und dann, ja, gab es dann 1928, 1929 dann Versuche, das wiederum zu verbinden. Und das hat aber erst funktioniert, leider, 1933. Da hat Strauss gesagt, ich bin der Präsident der Reichsmusikkammer. Goebbels hat ihn bewundert, Hitler hat ihn bewundert. Er hat gesagt, wir nehmen die Musik da rein und wir haben das Privileg der E-Musik. Also die wird auch gefördert, die U-Musik, aber viel weniger. Und da gab es das sogenannte ernste Drittel, dass also von den Einnahmen der U-Musik ein großer Teil an die E-Musik abgegeben wurde. Es war dann im Krieg, 1940 hat dann Norbert Schulze, der Komponist von Lili Marleen, der hat ja gesagt, wieso sollen wir denn unsere Einkünfte abgeben? Und der hat dann mit Goebbels da ein Bündnis geschlossen und dann wurde das ernste Drittel reduziert. Also es ist eine lange Geschichte.
Also diese Einteilung liegt auch darin.
Die liegt auf der Hand. Jetzt gibt es in der GEMA, GEMA ist nach dem Krieg wieder gegründet worden, die E-Musik wurde wieder gefördert, das wurde aber jetzt abgebaut. Und jetzt, heutzutage, kann jeder behaupten, ich bin Komponist, wird Mitglied dort. Man muss keine Qualifikation vorweisen, er sagt, ich habe da was mit meinem Computer, habe da irgendwie elektronisch was, ich bin Komponist, da wird er aufgenommen. Das heißt, die E-Musik-Komponisten sind in der absoluten Minderheit. Im Aufsichtsrat, es war bis zuletzt noch eine E-Musik-Komposition im Vorstand, im Aufsichtsrat. Jetzt wollen die Kategorien abschaffen. Und nur noch nach dem Inkasso-Prinzip, mit kleinem Mann, die sagen, ja, wir wollen dann irgendwie noch was, eine Sonderzuwendung für die E-Musik, aber im Grunde wollen wir die Kategorie abschaffen. Und da habe ich für die FAZ einen großen Aufsatz geschrieben. Katastrophe für die deutsche Musik. Denn die E-Musik-Komponisten, die finden ja eine neue Methoden, auch der Elektronik und die finden ein neues Tonsystem, was dann die Unterhaltungskomponisten übernehmen, aber auf eine sehr einfachere Art. Das heißt, es baut die Entwicklung der U-Musik, wenn ich es mal so behaupten darf, basiert auf den Entdeckungen, auf den Erfindungen der E-Musik. Großes Thema. Es gibt natürlich
auch. Könnte man das auch genau umgekehrt sehen?
Ja, das war in den 20er Jahren so, dass zum Beispiel der Jazz, der Jazz ist ein Sonderfall, dass sie sich vom Jazz inspirieren lassen, zum Beispiel Darius Milhaud oder Francis Poulenc, Erwin Schulhoff, Saxophonmusik. Also das hat die neue Musik sehr beflügelt in den 20er Jahren.
Und spielt diese, das ist jetzt auch so ein Begriff, den ich dann bei Ihnen häufiger gelesen habe, dieser Begriff entartete Musik im Nationalsozialismus hat ja wahrscheinlich auch eine Auswirkung darauf gehabt, wie man Unterhaltungskunst und ernste Kunst betrachtet oder gegeneinander ausspielt, oder nicht?
Im Nationalsozialismus wurde die ernste Musik fast heilig gesprochen. Und zwar, die Komponisten waren wie Gottheiten. Hitler war ein Romantiker, anders als Goebbels. Adolf Hitler war ein Romantiker und hat die Kunst Metaphysik, also hat Heiligkeit. Die Kunst ist wie ein Testament, wie eine Bibel. Hat er ganz heilig gesprochen. Und die Künstler, die Komponisten wie eine Art Gottheiten verstanden und auch dann gesagt, die Künstler müssen besonders zuverlässige Nazis sein, weil sie sind von Gott begnadet. Wurde ja dann auch eine Liste der Gottbegnadeten, die dann nicht zum Militär mussten, weil sie von Gott begnadet ist.
Aber viele der sozusagen ernsten Komponisten oder ernst genommenen Komponisten fielen aus dieser Kategorie ja quasi raus. Ne? Also dann Schönberg, der fiel raus.
Das war eben, weil sie gesagt haben, dass das Blut hat, spielt so eine große Rolle, kann ja jüdisches Blut, kann gar nichts Gutes sein. Dass die ernste Musik von Mendelssohn zum Beispiel, der ja aus einer jüdischen Familie stammt, das kann ja gar nicht echt sein. Echt deutsch kann nur sein, was ein Arier geschaffen hat. Hat Richard Wagner in seinem Pamphlet das Judentum in der Musik gesagt, das klingt ja alles sehr so geschäftsmäßig, das klingt ja alles elegant und aber es ist oberflächlich. Es ist nicht richtig tief empfunden. Es ist elegant und spielerisch, aber das ist nur so angelernt. Tief empfunden können nur die Deutschen. Und jetzt sage ich das N-Wort, also N-Musik, das ist ja ganz schlimm. Und wie kann es nur sein, dass da Leute reinfallen und diese Musik schön finden? Da sind sie verführt durch jüdische Musikkritiker, die ihn eingeredet haben, na, das ist doch flott und das ist doch schön, das ist doch modisch, modern, das muss man doch mögen. Und da hieß es, wir müssen jetzt eine ganz neue Musikerziehung machen, damit die wieder ihre Rasseninstinkte, dass man die Rasseninstinkte, denn vom Instinkt her ein Deutscher weiß, das gehört mir, die N-Musik passt doch nicht zu mir. Das war, und dazu diente auch eben Musikerziehung und auch dann diese scheußliche Ausstellung Entartete Musik.
Das finde ich jetzt irgendwie interessant, dass da sich dann ja wieder quasi die populäre Musik, also was wie Jazz oder Operette, überschneidet mit so expressionistischer Musik oder neuerer Musik, so Schönberg, also dass es beides als entartet irgendwie galt.
Ja.
Da sind sie sich dann ja irgendwie wieder nah, ne? Obwohl so heute ja irgendwie, man denkt, das liegt so weit auseinander, aber ja. Sozusagen von den Nazis gehasst waren sie beide.
Also man sieht daran, dass es eigentlich nicht so richtig musikalische, stilistische Kriterien gab, sondern vor allem rassische. Sobald es von einer fremden Rasse kam, war es schlecht. Also es gab ja die Ausstellung Entartete Kunst. Da hat man solche Kunst diffamiert, wo also dann wie bei Picasso die Nase grün an der Seite hängt und oder man sollte heldische, heroische, gute Mütterfiguren mit Kindern im Arm und heldische Männer mit Muskeln und weiter Arno Breker und schöne Landschaften und Berge und Häuser und Abstrakte passte da überhaupt nicht rein. Malerei sollte vorbildlich sein, der Rassenerziehung auch dienen. Und so sollte es auch bei der Musik sein. Aber da war es schon ganz schwierig zu sagen, ja, was ist vorbildliche Musik? Musik, die einen tief berührt, sollte es sein. Und da hat dann der Hans-Severus Ziegler gesagt, ja, germanische Musik basiert auf dem germanischen Dreiklang. Sie muss also tonal sein. Und Schönberg als Jude hat keinen Sinn für die Tonalität, der macht atonal. Das stimmt schon, der hat dann die Zwölftontechnik, die nicht mehr tonal ist. Aber die Jazz ist tonal. Er hat in Tonarten Dur, Moll. Ne? Man hat schon gesehen, er hat selbst gesehen, musikalische, damit funktioniert nicht. Es funktioniert eigentlich dann nur noch die Rassenkategorien. Und so hat er in seiner Ausstellung eben sowohl den Jazz diffamiert, als auch die atonale Musik, beides. Ein Kernsatz heißt jüdische Musik im Jazzrhythmus, jüdische Operette im Jazzrhythmus. Also er hat behauptet eben, in der Operette wäre viele Jazzrhythmen. Und er hat ja dann als Symbolfigur für diese Ausstellung einen schwarzen Saxophonspieler und statt der weißen Welke einen Davidstern im Knopfloch, um zu zeigen dem deutschen Publikum, das ist das Fremde.
Das wirkt ja dann wahrscheinlich bis heute nach. Was spielt noch rein in diese Trennung? Also dieses GEMA-Thema ja auch auf alle Fälle. Ne? Der Nationalsozialismus als so eine Art Bruch.
Das GEMA-Thema ist kompliziert. Also ich plädiere für die Beibehaltung, der unbedingte Beibehaltung der speziellen Förderung der E-Musik. Aber ich weiß wohl, und das wissen auch die klugen Leute innerhalb der GEMA, dass es Zwischenkategorien gibt. Es gibt sogar eine sogenannte mittlere Musik. Und die GEMA ist inzwischen so weit, dass sie dann die Wertung, die begutachtet solche Werke und sagt, ja, das ist durchaus notierte Musik. Ja, also, wobei das heutzutage mit dem Notationsprogramm der Musik, da kann man ganz schnell Noten schaffen. Früher war es ja so, was improvisiert ist, ist sozusagen aus dem Moment geschaffen. Mhm. Ernste Musik muss Noten haben. Heute kann man mit Noten, Notationsprogrammen ganz leicht sowas schaffen. Also es ist kompliziert. Und ja. damit, diese sogenannten Reformer argumentieren damit, sagt, es ist so kompliziert, das zu unterscheiden. Aber man, ich finde, man kann es noch unterscheiden. Also es gibt diese mittlere Kategorie, aber ich bin ganz gegen die Abschaffung der Kategorien. Es gibt Übergangsformen und das Entscheidende ist der Zweck. Wenn es dem Zweck des Geldverdienens dient, dann ist es Unterhaltungsmusik.
Wofür ist diese Unterscheidung denn noch gut? Das ist einerseits für die Bezahlung, denn man wird unterschiedlich bezahlt. Es geht, die Idee ist wahrscheinlich, dass ernste Musik, neue Kompositionen seltener aufgeführt werden und deswegen besser bezahlt werden müssten als Unterhaltungsmusik, die womöglich öfters gefragt wird.
Also was jetzt vorgeschlagen wird, was ich katastrophal finde, dass man nach Einnahmen bezahlt. Das heißt, wenn man einen Hit geschrieben hat, über das wird ja dann, kann man ja genau sehen, wie oft das der abgerufen worden ist, dann kriegt der einen Riesen. Und dann kriegt er noch obendrauf noch mehr Geld als jemand, der wenig aufgeführt, der kriegt auch, also es wird nach Umsatz gerechnet, was total ungerecht ist. Das ist das sogenannte Inkassoverfahren, was bisher für die U-Musik gegolten hat. Jemand, der viel Geld gemacht hat, kriegt auch mehr. Der Hintergrund ist das Vorbild der ausländischen Urheberrechtsgesellschaften. Mhm. Das deutsche Prinzip ist eigentlich vorbildlich, weil es die Basis ist der hohen deutschen Musikkultur, die Unterscheidung von Werken durch Bewertung. Da gibt es eine Kommission, die Stücke bewerten. Diese Kommission gibt es in England nicht, in Frankreich nicht, in Italien nicht. Die brauchen deswegen viel weniger Verwaltungspersonal. Dadurch kann mehr ausgeschüttet werden. Jetzt ist es so, dass in der GEMA sind die Majors drin. Das ist Universal, das ist die ganz großen. Und die Majors haben schon die Rechte, beispielsweise von den Beatles, die haben jetzt schon Elvis Presley gekauft. Die brauchen gar nichts machen. Die kriegen Einnahmen, nur weil sie die Rechte gekauft haben. Ja? Die sind natürlich interessiert, zu einer Urheberrechtsgesellschaft zu gehen, wo möglichst wenig Abzüge gehen. Die sagen ja, wir brauchen den Service gar nicht, den die GEMA bietet. Die drohen offenbar, wie ich gehört habe, die drohen abzuwandern zur ASCAP. Da haben wir weniger Abzüge. Der Abzug würde bedeuten, dass das Geschäftsvolumen bei der GEMA um 200 Millionen im Jahr sinkt. Das hat zur Folge, dass das Vorstandsgehalt, die Vorstandsgehälter, die gehen nach Umsatz, ein großes Millionenunternehmen, wenn das nur noch nicht mehr 800 Millionen Jahr Umsatz hat, sondern nur noch 400 Millionen.
Ja. Ui.
Ne? Oder ich fantasiere auch jemals eine ganz beträchtliche Summe.
Ja.
Das wird nicht so oft gesagt. Aber das scheint mir ein wesentliches Motiv zu sein. Das heißt, man will den ganzen Service, sagt, das ist Ballast. Wir machen es ganz einfach, Inkasso. Dann sehen wir, die haben so und so viel Umsatz, kriegen die so viel und dann brauchen die nicht das bewerten. Aber, und wir machen, ja, wir geben den E-Musik, geben wir so ein bisschen was, geben wir ihnen schon noch, aber viel weniger als bisher. Und das hätte zur Folge, dass E-Musik-Komponisten noch viel weniger bekommen.
Ja.
Und dass deswegen dann Kompositionsaufträge so bezahlt werden müssen, dass sie den Verlust der Einnahmen ausgleichen. Es hätte so riesige Folgen. Aber das ist ein großes Thema.
Das ist ein großes Thema.
Da bin ich sehr beschäftigt. Und ich hoffe, dass diese Reform, es sieht schlimm aus. Es sieht schlimm aus. Sie werden es ja dann hören im nächsten Jahr.
Ich wollte zwei Fragen noch. Was ist gute Musik? Für Sie?
Für mich.
Ja. Ist das überhaupt zu sagen?
Gute Musik ist eine Musik, die haltbar ist. Eine Musik, die sich hält. Selbst wenn sie einfach gemacht ist. Ich mache ja jetzt einen musikalischen Stolperstein und habe zum Beispiel gesehen, Filmschlager von Werner Richard Heimann. Ein Freund, ein guter Freund. Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder. Dass man sieht, wie toll der auf den Text hin arbeitet. Und wie toll das, wie er mit Einfachheit umgeht. Also ich habe mich ja auch sehr mit den Liedern von Hans Eisler beschäftigt, wo man erstmal sieht, dachte, das ist ja so schlicht gemacht. Aber er hat dort die Erfahrungen, die er mit symphonischer Musik gesammelt hat, hat er angewandt und hat das mit einfachem Material komponiert. Also gute Musik ist haltbare Musik und man merkt das nicht sofort. Das ist die Musik von langer Dauer. Und die, das habe ich auch mal geschrieben, die ist katalogbildend. Die schafft Rechte, wo man Urheberrechte, die man noch lange ausschöpfen kann. Und das kann man nicht sofort sehen.
Also das Gute hängt dann auch an der Popularität oder an der...
Nein, es hängt. Es gibt populäre Musik, die dann vergessen wird. Beethoven kann man gut, Bach kann man gut analysieren, weil es bestimmte Kriterien bearbeitet, also motivische Arbeit. Mhm. Aber auch die Kriterien der motivischen Arbeit kann man, also zum Beispiel bei diesen Filmschlagern von Werner Richard Reimann, kann man sagen, warum das gut ist. Das funktioniert. Es funktioniert als Trauermusik. Es funktioniert, Leute werden traurig. Ja. Es funktioniert als Orgel, als Chormusik. Ne? Und darüber, also das ist erstmal gut. Es funktioniert als Orchestermusik, es lässt sich spielen. Und dann gibt es eben Musik, die über die Gattung hinweg gut sind. Mhm. Aber das kann man meistens noch nicht so, das kann man erst langfristig herausbekommen.
Ja. Und letzte Frage, das frage ich auch jeden. Ist Ihnen der Begriff Guilty Pleasure, sagt Ihnen das was? Dass man etwas gut findet, was man nie zugeben würde. Gibt es irgendwas, was eigentlich schlecht ist? Irgendeine furchtbare Musik, die Sie aber trotzdem gerne hören? Wo Sie nie zugeben würden, dass Sie das gut finden?
Da gibt es ja von Marcel Proust das Lob der schlechten Musik, wo er sagt, es gibt manchmal scheußliche Musik, aber ich erinnere mich an den Moment, da war mein erster Kuss, das war für mich so wichtig. Dazu kann ich sagen, ich war auch mal schwer erkältet und habe dann Musik von Barry Manilow gehört. Richtig schlechte Musik. Aber Barry Manilow geht schon dazu, geht schon in diese Richtung,
ja,
dass ich gesagt habe, das war das einzige Mal, ich war ja 20 Jahre im Tagesspiegelkritiker, dass ich dann die Redakteurin gesagt habe, ich gehe ins ICC, ich schreibe über Barry Manilow. Habe ich dann gemacht. Da wurden dann Schals verkauft und weiß ich alles, tolle Fanartikel. Da war ich mal, oder das waren meistens junge Mädchen.
Ja, ja. Die dann, juhu, das Konzert war im ICC
das
sogar.
Das war im ICC.
Legendär.
Im großen Saal Barry Manilow. Da musste ich erklären, Herr Dimling, Sie wollen dahin? Ja, ich habe mir das mal angehört. Es ist nicht so schlecht. Aber das geht in diesem Thema Kitsch.
Ja. Ja, das stimmt. Da überschneidet sich dann auch sowas wie so ganz ernsthafte neue Musik und, sagen wir mal so, furchtbarer Schlager auf irgendeine Art, dadurch, dass sie sozusagen beide von bestimmten Leuten nicht ganz ernst genommen werden auch. Oder es gibt so von beiden, es gibt bei beiden so diesen Effekt, dass man sagt, es wird so ein bisschen belächelt. Das Problem hat die neue Musik ja in den Augen bestimmter Leute ja auch. Ne? Dass man so sagt, ach, da wird so ein bisschen geatmet und so ein bisschen. So, das ist die neue Musik. Genauso wie andere den Schlager belächeln und sagen, das ist irgendwie auch Schrott. Ne?